Welcome to my G-spot.
Hallihallo Leute, ich bin Stefanie Giesinger und wir befinden uns wie immer in meinem G-Spot, also in meinem allerliebsten Ort auf der ganzen Welt, denn hier möchte ich mit euch über alle Themen sprechen, die mich und sicherlich euch auch interessieren. Das sind Themen wie Feminismus, Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, alles Mögliche. Hier möchte ich vor allem Tabus brechen. Und das tue ich nicht alleine. Ich sitze hier nicht und halte einen Vortrag, sondern jede Folge bespreche ich ein neues Thema mit einer neuen Gästin. Das sind unter anderem Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Freundinnen, Expertinnen, alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Wie immer starte ich jetzt mit den Gedanken, die ich davor aufgeschrieben habe. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Ich habe mich früher recht häufig gefragt, wieso gerade ich? Wieso darf ich meine Karriere und Reichweite haben? Und wie kann ich diese nutzen, dass sie einen Sinn hat? Das ist unter anderem ein Grund, wieso ich mich entschieden habe, G-Spot zu kreieren. Das Verlangen nach inspirierenden Gesprächen, die etwas verändern und positiven Einfluss hinterlassen. Ich bin zutiefst beeindruckt von Menschen, die Türen öffnen und Möglichkeiten erschaffen. Nicht nur für sich, sondern auch für ihre Mitmenschen und für all die, die irgendwann nachkommen. Wer mich in meinem Leben wirklich beeindruckt, sind Frauen, die Norm herausfordern. Regeln sind da, um gebrochen zu werden, sagte Catherine Switzer 1967 und nahm als erste Frau beim Boston Marathon teil. Sie und zahlreiche andere Frauen, wie zum Beispiel Emmeline Pankhurst, die für die Einführung des Wahlrechts für Frauen in Großbritannien 1918 verantwortlich ist, Marie Curie, die Türen für Frauen in der Wissenschaft öffnete, Maya Angelou, die nicht nur mit ihrer Literatur, sondern auch an der Seite von Martin Luther King Generationen veränderte, Frida Kahlo, die traditionelle Geschlechterrollen und Schönheitsideale in Frage stellte, und auch Angela Merkel, die als erste weibliche Bundeskanzlerin Deutschlands den Weg für Frauen nach ihr geebnet hat. Sie alle sind der Grund dafür, dass wir freier leben können. Sie ist Musikerin, Schauspielerin, Bestseller-Autorin und Aktivistin. Mit ihrer Familie ist sie schon früh aus Kuwait geflohen, hat sich in Deutschland eine erfolgreiche Karriere aufgebaut, war in einer Punkband bei Sixten im Kirchen- und im Kneipenchor. Gegen ihre strenge Erziehung hat sie sich schon früh gewehrt. Gegen Ungerechtigkeiten ist sie laut und wenn ihr etwas nicht passt, schwimmt sie einfach gegen den Strom. Es gibt keine bessere Gästin für das heutige Thema Regeln brechen. Willkommen, Nora.
Dankeschön, Steffi, das hast du so schön gesagt. Oh mein Gott, ich habe gerade so mein Leben an mir so vorbei mit den ganzen Steps. Ich war so, oh, und dann so Kirchen und Kneipen konnte ich so, oh Gott, das habe ich ja auch noch gemacht. Ja.
All that happened.
All that happened, wow.
And look at you now, im G-Spot, im flauschigen G-Spot.
Oh, es ist so gemütlich hier.
Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich habe einen schönen Tag gehabt. Ich habe schön gefrühstückt, bin mit meinem Hund hier rübergekommen.
Chili.
Liebt es hier auch. Also uns geht's gut.
Sehr schön.
Wie geht's dir?
Das freut mich. Auch gut. Ich bin jetzt aus Japan zurückgekommen und bin so, es war so geil. Ich liebe dieses Land und ich bin ganz fasziniert und ich habe das Gefühl, ich habe so eine Entwicklung durchgemacht im letzten Monat. I'm a new woman, you know.
Es sah sehr toll aus und auch das Essen, was du die ganze Zeit gepostet hast.
Girl, bestes Essen überhaupt. Und man isst da auch so Miso-Suppe am Morgen, Sushi am Morgen.
Es gibt keine Regeln dort, Nein. was das angeht.
Und das fühlt sich gut an. Es hat sich keine Sekunde komisch angefühlt.
Ich liebe es. Frühstück zum Abendessen, Abendessen zum Frühstück.
Exactly.
Keiner sagt dir das.
Ja, also Lecker. Wirklich ein wunderschönes Land, musst du unbedingt machen. Also ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
Wir wollen ich mich auch.
So ein bisschen über Regeln brechen sprechen. Und mich interessiert erstmal, wie du groß wurdest, also so die Sachen aus dem Elternhaus. Mhm. Warst du schon als Kind eine kleine Rebellin? Denn das bist du ja schon gerade.
Als Kind würde ich sagen, eher nicht. Weil für mich war immer so, das, was meine Mama sagt, ist die Wahrheit.
Okay.
Und zum Beispiel, wenn das und das ist, dann wird das und das passieren. Immer so, nee, du darfst nicht im Haus rumpfeifen, das ist nicht okay. Und das war dann immer so, okay, Mama hat recht, ich darf nicht pfeifen und so. Natürlich hat man das dann in der Schule gemacht und so. Aber ich war immer so, das, was Mama sagt, das mache ich auch auf jeden Fall. Ich will meine Mama nicht verärgern und sonst was. Das war in der Grundschule und noch in der Oberschule ein bisschen. Bis dann irgendwann mal, man kennt es ja, wenn man so Teenager wird, und dann so die Meinungen von den Freunden einfach so irgendwie wichtiger ist als die Meinung der Mutter.
Ja.
Und das war dann so, hey, das hat dann damit angefangen wie, hey, ich mache eine Übernachtungsparty, wollt ihr alle bei mir schlafen? Und dann war ich so, muss mal zu Hause nachfragen. Und ich so, Mama, darf ich bei Melanie schlafen? Und sie so, nee, warum, wir haben hier auch Betten.
Ey, meine Eltern waren genauso. Ich durfte auch nicht zu Hause pfeifen. Es hieß immer, wenn man zu Hause pfeift, verpfeift man das ganze Geld.
Ja, ja. Und auch Gott hört zu und Gott mag nicht, wenn man pfeift. Und ist so, oh nein, wenn Gott das nicht mag, dann höre ich auf damit.
Krass.
Ja, und das war dann immer so, nee, ich durfte dann auch nicht irgendwie bei jemandem schlafen. Ich war so, warum nicht? Und dann habe ich natürlich von der anderen Seite immer so meine Freundinnen so, warum kannst du denn nicht bei jemandem schlafen? Ist doch das Normalste der Welt.
Ja.
Und dann hat man das immer so nicht in Frage gestellt, sondern man dachte sich dann immer so,
das ist unfair, wieso dürfen das andere, wieso darf ich nicht?
Immer, warum ich, warum die anderen nicht?
Ja.
Und eigentlich hab ich diesen Satz eigentlich sonst von meiner Mutter mal gehört, sondern so, guck mal, die anderen Kinder, was die machen und ihr und so. Und dann war ich auch mal so, ja, okay, was machen denn die anderen Kinder? Dann will ich aber auch so lange rausgehen dürfen oder bei Melanie schlafen wollen und so. Das waren dann immer so eine Sachen, wo ich mir dachte so, warum? Warum ich nicht?
Ja.
Und dann hat man immer so geguckt, wie weit die Grenze von der Mutter ist. So zum Beispiel, man sollte dann um 18 Uhr zu Hause sein und dann war man um 18.30 Uhr zu Hause. Und natürlich in der Zeit hat man ja jetzt kein Handy gehabt, wie hier. So, keiner hatte deinen Standort oder so. Und es war eher so ein Alter, wo man gesagt hat, ich bin kurz vor der Tür oder im Bezirk am Spielen mit den Kindern und mit Nachbarskindern. Ja, und dann fing das dann an, dass man dann aus einer halben Stunde ist, man dann eine Stunde später gekommen und dann war das halt so, okay, also die ist schon sauer. Ein Tag, zwei Tage, das kann man schon machen. So. Und so hat das, glaube ich, ein bisschen angefangen. Mit dem Vergleichen, was andere Kinder haben und was ich halt nicht habe. Und warum dürfen die das? Die sind ja auch in meinem Alter.
Voll.
Das war dann immer so,
Und dann so Grenzen austesten. Ich habe es eigentlich so ähnlich gemacht. Und du meintest, deine Mom war schon relativ streng mit dir.
Ja, mit uns allen würde ich sagen. Aber das Ding ist so immer, dass ich finde, das älteste Kind hat immer so die meisten Stress mit der Familie, weil das ältere Kind ist das, was alles austestet und was halt am wenigsten darf. Und alle, die danach kommen, wir sind halt vier Kinder, alle, die danach kommen, haben halt so ein bisschen den Freifahrtschein. Und meine Schwester hatte schon so die härtesten Regeln, sage ich jetzt mal, und hat uns so ein bisschen den Weg gegeben, wie wir den gehen konnten und ein bisschen leichteren Weg gehen konnten als sie. Aber meine Mutter war schon zu allen gleich streng so mäßig. Aber ein bisschen bei meinen Brüdern lockerer, weil es halt natürlich Jungs waren. Und das ist eine Sache. Ich glaube, manche Leute denken, dass ich seit Rap ein Problem damit habe. Nein, Habibi, ich habe schon seit meiner Kindheit ein Problem damit, dass Typen anders behandelt werden als Mädels. Also das ist allgemein. So, das siehst du ja, dann habe ich zum Beispiel bei meinen Brüdern gesehen. Ich war so, warum darf der denn länger raus? Obwohl er jünger ist als ich.
Mhm. Kann ich voll nachvollziehen. Und du hast auch in deinem Buch geschrieben, in dem Buch, weißt du, was ich meine, über deine Kindheit in Kuwait, dass beim Spielen keine Grenzen ausgetestet werden durften. Du hast geschrieben, wir wussten, was uns sonst erwartet, körperliche Bestrafung jeder Art. Was hat das mit dir gemacht, dass deine Mom so streng war mit dir?
Also in erster Linie muss ich sagen, so wie ich jetzt bin, bin ich einfach wegen meiner Mom.
Mhm.
Sei es jetzt, weil sie so extrem streng war auf der einen Seite, war sie aber auch zeitgleich, hat sie uns so ein krasses Benehmen beigebracht, dieses Gastfreundlichkeit, dass immer wenn jemand bei mir zu Hause ist, denen soll es besser gehen als mir. So, wenn da nur ein Keks ist, dann sage ich, nö, ich habe gar keine Lust auf einen Keks, damit der Gast den Keks bekommt. Also so dieses Aufopferungsding, so, das ist so in mir drinne, dieses, du bist mein Gast und ich werde mich darum kümmern, dass du von oben bis unten, dass es dir gut geht. Zeitgleich ist es dann auch so dieses, strenge dieses, hey, wenn jemand zu uns nach Hause kommt, muss es sauber sein. Same. Die müssen wirklich bedient werden. So, wenn meine Cousinen oder so gekommen sind, mussten wir, so meine Mutter hat dann so Verabredungen gemacht mit Verwandten. Die haben dann ihre Kinder mitgebracht und dann hieß es, so, deine Cousine kommt morgen, ihr müsst alle zu Hause sein. So.
Ja.
Und ich war so, das ist dein Date, nicht meins. Auf der einen Seite hat es mir voll viel gebracht und auf der anderen Seite denke ich mir auch so, wie wäre denn mein Leben geworden, wenn ich jetzt nicht so viele Regeln gehabt hätte. Wie zum Beispiel, ich bin mit vielen Leuten befreundet, die so richtige Hippie-Eltern haben. Ja. Und die so wirklich so auf Fusion Festival groß geworden sind und so oder irgendwie in Ibiza und so. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es mir gut getan hätte oder ob es vielleicht was nicht
Negatives
so gut gewesen
wäre. Ja.
Weiß man halt weiß einfach nicht. Aber ich glaube, ich habe das schon gut hingekriegt, dass ich mir dann doch wieder meine Freiheit so mäßig so zurückgeholt habe.
Ja,
mit den ganzen Regeln und alles. Und im Endeffekt ist meine Mama zwar so ein bisschen sauer wegen den ganzen Tattoos und den Piercings,
same.
Aber im Grunde genommen, was die ganzen anderen Sachen, die ich gemacht habe, ist sie sehr, sehr stolz, wie ich meinen Weg gegangen bin und ist auch manchmal immer so, sagt so, boah, du bist so ein verrücktes Mädchen und wenn ich hier in Deutschland groß geworden wäre, wer weiß, ob ich auch genauso geworden wäre wie du. Das ist nämlich das Ding, weil sie ist ja nicht zur Schule gegangen, so, weil sie wirklich ihr ganzes Leben für uns aufgeopfert hat. Und deswegen denkt man sich so, und dass sie das gesagt hat, denke ich mir so, ja, vielleicht wäre sie auch so eine Rebellin geworden.
Cute.
Deswegen, es ist so, einer muss so irgendwie die Generation
ja,
aufbrechen irgendwie.
Hast du in der Schule reingepasst?
Am Anfang schon, da war ich eine krasse Streberin, muss ich schon sagen. Und dann, wie gesagt, wo es so in der Schule so anfing, ich habe wirklich, glaube ich, erst in der Oberschule gemerkt, dass man so sexualized wurde, ja, indem auf einmal so wichtig war, dass du ein BH getragen hast und Deo benutzt hast und so deine Achseln, wo du noch gar keine Achselhaare hattest, so mit 6., 7. Klasse oder so. Und ich glaube, da ist der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich hier die Welt und so. Und Jungs sind nicht mal Jungs, mit denen man so spielen konnte, so Fußball spielen, sondern jetzt ist es sogar, die hat Brüste oder so.
Ja.
Das war voll verrückt für mich. Und da habe ich, glaube ich, gemerkt so, vielleicht will ich jetzt auch mal so rebellieren. Und habe dann auch so angefangen, so voll unnötig zu rauchen. Also wo ich mir jetzt so denke, so, ach, ekelhaft.
Warum ich bin jetzt Gangster.
Ja, einfach so angefangen so und nicht mal richtig geraucht, sondern so Why?
Nicht auf Lunge.
Ja,
aber einfach um cool zu sein.
Genau.
Also denkst du, was in dir diese Rebellion entfacht hat, ist die Ungleichheit zwischen Mädchen und Jungs in der Schulzeit und auch zu Hause?
100%, aber auch dieses, dass man so under pressure ist von, weil das war so eigentlich in meiner Bubble war so, oh, Schule ist voll cool und so. Wenn man sich anstrengt, dann ist man auch dicke mit dem Lehrer und so. Und dann habe ich aber gemerkt so, oh, man soll ja gar nicht dicke mit dem Lehrer.
Aha.
Oh, die anderen sind so, oh, schreien voll rum. Und ich war so, okay, alles klar. Und dann waren so meine Freundinnen in der Schule mehr so die Rebellions, die halt so eine Hippie-Eltern hatten.
Ah.
Und man will ja immer das, ne?
Immer.
Du weißt ja. Aber im Endeffekt, das ist so, wo ich mir jetzt so denke, so, boah, es war gut eigentlich.
Ja.
Weil ich habe so, zum Beispiel in manchen Situationen habe ich so gesehen, wie meine Freunde zum Beispiel ihre Eltern angeschrien haben. Ich war so,
das war auch für mich, das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Dann gab es auch so Kids, die ihre Eltern beleidigt haben. Ich war so, Alter, was mir blühen würde, wenn ich solche Worte überhaupt in den Mund nehmen würde.
Ja, und das waren aber so die lockeren Eltern. Und ich war so, wow, locker bei euch.
Oder wenn jemand die Eltern mit dem Vornamen angesprochen hat, da war ich immer so, oh mein Gott, ich bekomme Schweißausbruch.
Ich kannte auch jemanden, der so, Helmut? Wie, du nennst deinen Vater Helmut? Ja, der heißt ja so. Ich so, okay.
Du hast auch in deinem Buch geschrieben, ich habe früh gemerkt, dass das Leben nach den Regeln des Islam nicht mein Ding war. Ich wollte mich nicht unterordnen. Welche Rolle hat Religion eigentlich in deinem Aufwachsen gespielt?
Das ist so eine große Rolle. Also ich war in einer türkischen Koranschule, ich war in einer arabischen Koranschule und das für ganz, ganz viele Jahre. Ich habe zum Beispiel auch Tigrinya, also aus dem Land meiner Mama, Eritrea, da war ich auch in einer Schule und die war immer samstags, ja, also ich habe eigentlich in der
Parallel.
Woche deutsche Schule gehabt, dann Koranschule und dann noch eritreische Schule, weil wir natürlich auch eritreisch weiter lernen sollten. Also es war so, du lernst Deutsch, dann lernst du Englisch in der Schule, dann lernst du Arabisch in der Koranschule, dann lernst du Tigrinya in der eritreischen Schule. Das war schon extrem viel und dann gehört noch das ganz normale Religionsleben sozusagen dazu. Das heißt, wir haben einen Fastenmonat haben wir immer gefeiert und Religion war eigentlich allgegenwärtig die ganze Zeit im Haus. Und auch so bis heute kann ich Suren vom Koran auswendig, einfach so, weil ich das einfach von klein auf einfach gelernt habe und sonst was. Und so im Allgemeinen war es auch immer so, ich habe die Religion als so schön empfunden und ich liebe bis heute noch, also ich finde es so bewundernswert, wenn jemand religiös ist, egal in welche Richtung, aber ich finde es einfach schön, wenn man sich so committet und sagt, ey, das ist, bin ich und meine Religion und ich liebe das und ich bete für mich selber und sonst was. Aber es hat sich über die Jahre komplett verändert, weil am Anfang, wo ich klein war, war ich so, die wollen mir das aufzwingen und bla und sonst was und habe dann gar nicht selber mich informiert. Erst im Alter habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt und mittlerweile in dem Zeitalter, wo es Podcasts und sonst was gibt, kannst du dir einfach ganz normal den Koran übersetzt auf Arabisch anhören. Du kannst dir die Bibel, ich habe die Bibel auf Spotify, höre ich mir an. Das ist einfach echt schön. Und ich kann dir gar nicht sagen, von welchen Religionen ich mir jetzt was nehme und so. Ja. Es ist Buddhismus, es ist Christentum, es ist alles. Jede Religion hat was Geiles und was Schönes. Und das nehme ich mir dann halt irgendwie. Und das ist so schön dann anzuhören, vor allem zum Einschlafen.
Und du warst aber auch im Kirchenchor, nicht wahr?
Ich habe damit angefangen. Ich habe mit Kirchenchor meine Musikkarriere angefangen.
Oh no way. Wie war das, als du deiner Mutter gesagt hast, dass du jetzt Musikerin werden willst?
Ja, das war also der Kirchenchor, das war nämlich so, das war in der Grundschule und ich wollte meine Grundschullehrerin Hildegard Hackhausen, ja, liebe Grüße. Die hat damals, sie hat einen Chor gehabt neben der Schule. Das war meine Grundschullehrerin und dann hat sie aber noch einen Kirchenchor gehabt. Und dann war sie, oh, die Nora, die kann so gut singen, ich würde die gerne im Kirchenchor haben. Meine Mutter so, nee, Haram Kirche.
Okay.
Und so. Und meine Mutter natürlich wusste halt auch nicht viel damals darüber und war dann so, nee, ich würde ungern, dass meine Tochter in der Kirche singt und so. Und dann
anderer Glaube halt.
Genau, und dann hat aber meine Grundschullehrerin hat dann meine Mama überredet und hat dann gesagt, ja, wir haben ein Konzert an Weihnachten und ich habe ja an Weihnachten Geburtstag.
Oh, sweet.
Genau, und dann war meine Mutter so, ja, eigentlich nicht, aber okay. Und dann hat meine Mutter das wirklich erlaubt, dass ich an meinem Geburtstag, ja, in die Kirche und da mit in diesem Kirchenchor mitmache. Und ab dem Moment war ich ganz, also ein Teil von diesem Kirchenchor und wir haben zu Ostern, zu Weihnachten, zu jedem christlichen Fest haben wir uns da zusammengesetzt und dann haben wir vier Kinder haben wir dann da gesungen und ich war Teil von diesem Chor.
Fing deine Karriere auch schon so an?
Das war meine erste Band.
Cute. Ja. Ich lieb's. Und als du dann deiner Mama gesagt hast, dass du jetzt anfängst mit Musik beruflich, was hat sie da gesagt?
Da hat sie eigentlich gar, also das wollte sie natürlich von Anfang an nicht. Das ist gar nicht so ihr Traum gewesen. Also es war so ein bisschen so, dafür bin ich erst nach Deutschland gekommen.
Fuck.
Ja, natürlich, die haben ja so eher dann so, bitte werd mal Anwältin oder Ärztin oder so eine hohen Erwartungen natürlich, wo man eigentlich zu Hause gar nicht so einen Support hatte, wo man so denkt, so wie soll ich jetzt Ärztin werden, wenn wir eigentlich gar kein Deutsch zu Hause sprechen und so, aber natürlich waren das dann so eine Erwartungen und ich glaube, am Anfang hatte sie einfach, und das ist so die Sorge von jeder Mutter, geht's meinem Kind gut, wenn ich nicht da bin? So, die wollen einfach nur, dass wir für unser Leben gesorgt haben.
Ja.
Egal in was für eine Art und Weise das ist. Die wollen, dass wir uns nicht den Rücken abarbeiten. Die wollen einfach nur eine Sicherheit haben, dass wenn sie irgendwann mal nicht mehr da sind, dass wir uns gut um uns selbst kümmern können. Und das ist auch so eine Sache, die ich jetzt später erst gesehen habe. Am Anfang war es so, bitte mach was Anständiges. Sie so, oh, die nervt und so. Warum nerven Eltern so mit Job und so? Und natürlich nervt die nicht, weil es ihr Leben ist, weil die einfach nur will, dass du auf beiden stehst und auch nicht von irgendjemand abhängig bist oder so. Meine Mutter hat so hart gearbeitet, ihr ganzes Leben lang als Reinigungskraft, hat keinen Sozialhilfe oder sonst was angenommen, hat wirklich uns Adidas Schuhe gekauft von diesem Lohn als Reinigungskraft. Und da denke ich mir so, ey, das ist meine heftigste Motivation, was aus meinem Leben zu machen. Und sie hat ja gesagt, wir sollen uns in unseren Rücken nicht abrackern, weil sie das macht, weißt du? Und die will einfach nur, dass was Besseres für uns ist. So. Und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr schöner Gedankengang, den sie einfach hatte. Aber den sieht man natürlich nicht, wenn man dann so gerade fertig mit Schule ist und die Mutter dann so, mach was Anständiges. Und du so, ach, bitte nerv nicht.
Mhm.
Und dann alle 3-4 Wochen kommst du mit einer neuen Idee. Ich will Tätowiererin werden. Ich will das werden. Ich will das werden. Nein, ich will doch mit Kindern und Tieren arbeiten und so. Aber bis du überhaupt mal weißt, was du wirklich werden willst, du musst doch auch voll viele Sachen ausprobieren.
Ja, das stimmt. Und du warst auch in deiner Teenagerzeit ziemlich punkig unterwegs, ne? Du hattest sogar eine Ratte, habe ich gelesen. Und hast du einiges gemacht, um deine Mom zu provozieren?
100%. Es tut mir leid, Mama. Es tut mir leid. Das
ist normal.
Jetzt so kann man auch, es ist ja jetzt verjährt.
Ja.
Ja, 100%. Ich habe mir hier ein Piercing gestochen.
Selbst? Nein.
Selbst.
Nein.
Doch.
Mit einer Nadel.
Doch, Steffi. Ich habe in so einer betreuten Wohnung, habe ich gelebt, ja. Das erste halbe Jahr, wo ich so von meiner Mama dann getrennt war, war ich so, Laura aus meiner Schule, ja, Laura, es war deine Idee. Laura aus meiner Schule war so, kommt so auf einmal und hat da auf einmal hier ein Piercing. Und ich so, oh, wie hast du das gemacht? Und sie so, weil wir waren halt 16, sie so, oder nee, 15 sogar. Und sie so, ja, habe ich mir einfach mit Tiefkühlpizza gekühlt und so und dann Nadel durch und so. Und dann habe ich dann Ohrring reingemacht, ein Ohrring mit diesen Steckern. Kennst du die?
Ja.
Ja, was hat sich die 14-jährige Nora gedacht?
Jetzt ich mache das auch.
Cool, wenn Laura das macht, dann mache ich das auch. Und dann habe ich mit meiner damaligen Mitbewohnerin, die auch in diesem betreuten Wohnen gelebt hat, Maria, haben uns dann nachts zusammengesetzt, haben gewartet, bis die Betreuer gepennt haben. Dann hat sie noch die Tiefkühlpizza, dann haben wir die rangehalten, Nadel rein, Ohrring rein, war dann ein Loch da. Und das ist halt, du siehst ja.
Sieht aus wie ein Leberfleck.
Aber es ist halt immer noch ein Loch. Ich habe das auch ganz lange, ja, ich habe dieses Piercing gehabt und nach ungefähr 3-4 Tagen hat auf einmal angefangen, die ganze Haut abzusterben, hat sich entzündet. Wahrscheinlich hatte ich auch eine Blutvergiftung, man weiß es nicht. Aber dann habe ich es abgemacht und irgendwann mal, nachdem das wieder sich wieder abgeheilt hat, habe ich natürlich wieder das Piercing reingemacht. Und kann dir sagen, manchmal ist Regeln brechen auch nicht so geil.
Nicht so smart. Nee. Aber ich muss sagen, ich hatte auch so eine Phase, weil meine Cousine ist damals aus Russland nach Deutschland gekommen und da war ich 8. Mhm. Und sie war 12 und war halt schon so ein bisschen in der Pubertät drin und ich fand sie halt ultra cool, ja, und wollte einfach so sein wie sie. Und die haben damals in so einem, ja, so einem Asylheim gelebt, mhm, und ich habe da jeden Tag abgehangen und dann hat sie auch gesagt, komm, wir stechen uns ein Bauchnabel-Piercing jetzt. Und sie hat mir auch so als Erste die Beine rasiert, die Augenbrauen gezupft, die Nägel gemacht. Wirklich, meine Eltern haben mich immer angeguckt und waren sauer. Ja, ja, ja. Wirklich, also ich war wie ihre kleine Puppe und ich wollte, nein, auch so sein wie sie.
Ja, klar.
Und ihr haben wir dann Bauchnabel-Piercing gestochen und bei mir...
Mit ich, was, Steffi?
Auch mit einem Piercing. Genau,
oh mein
so.
Gott.
Genau so, ja.
Auch mit so einer ganz normalen...
Ja, ja, mit so einem Ohrring. Also deine Geschichte hat bei mir gerade auch nochmal Erinnerungen hervorgerufen und ich war so, wow, I think I'm also a rebel. Aber nee,
100%.
Weil wir wollten reinstecken bei mir und das ging so schwer durch. Und dann haben wir es bei mir gelassen. Also ich habe auch voll geblutet und so, aber sie hat immer noch das Bauchnabelpiercing. Voll. Ja.
Das ist so krass.
Also ich war klein und habe dann einfach mitgezogen. Und da habe ich dann das erste Mal auch angefangen, gegen meine Eltern zu rebellieren. Aber ich frage mich auch, wenn ich jetzt ein Kind habe, wie sehr versuche ich das Kind dann zu kontrollieren, weil ich weiß, man testet Grenzen aus, man macht mal irgendwas, man nimmt sich mal einen Chupa Chups irgendwo mit, man kauft irgendwas.
Würdest du dein Kind denn sagen, dass du diese ganzen Sachen, das ist nämlich das erste Ding, würdest du deinem Kind wirklich alles offenlegen und sagen, du, hör mal zu, also die meisten Sachen kannst du sowieso nicht verheimlichen vor deinem Kind, findet man im Internet, aber
so, ja.
Sachen, die man halt nicht, also so, wo man so denkt, so ja, okay, dann habe ich halt vor meinem 18. Alkohol getrunken. Du musst ja, weißt du, du musst ja, ja schon irgendwie, weil, würdest du...
Ah, ich glaube, ich würde sagen, aber einfach, weil meine Eltern sehr verschlossen sind, mhm, und auch waren und ich das Gefühl hatte, ich kenne sie gar nicht so gut, also ich weiß gar nicht so richtig, was, mhm, sie so gerne machen, was deren Hobbys sind und so weiter, also irgendwie war da immer so eine Barriere. Ich glaube, ich würde wirklich versuchen, die beste Freundin von meinen Kindern zu,
ja,
sein, aber es ist jetzt auch nur eine Vorstellung,
ja, ja,
who
klar
knows. Aber ich denke mir so, ja, wenn meine Kinder 16 sind, dann trinke ich schon ein Bierchen mit,
ja,
denen.
Also meine vielleicht. Schwester war auch ein Rebel,
ja,
number one, und ist jetzt, also wenn ich den Kindern irgendwelche Schuhe holen will, dann heißt es so, nee, warte, das ist ja von der Sohle, nee, also, nee, das ist nicht gut für die, das ist nicht gut für
so
die.
Öko.
Also die ist jetzt wirklich so, die, ne, die dürfen nicht jeden Schuh tragen und so, die war, also ich war dann auch immer so, wow, okay.
Du meintest ja schon, du hast in so einem betreuten Wohnen,
ja,
gelebt, weil du mit 14, 15 dann abgehauen bist,
genau,
von zu Hause, ne?
Genau, ja.
Wie war diese Zeit für dich?
Also das Ding war eigentlich, ich fand das echt eine tolle Zeit. Also, sorry, Mom.
So break free.
Aber, ja, weil das Ding war einfach, wir haben uns gar nicht verstanden in der Zeit. Und das war das Beste, was wir hätten machen können. Einfach, dass ich meinen Weg gehe und sie ihren Weg geht. Mhm. Weil wir sind nicht auf einen Nenner gekommen. Jetzt muss man sagen, boah, wir verstehen uns voll gut. So, sie versteht meine Welt, ich verstehe ihre Welt. Aber da war es einfach so, das war das Beste, was ich machen konnte. Dann bin ich ins betreuten Wohnen. Und da war es halt echt so, weil mein Gedankengang damals war ja immer so, ich bin so und so viele Jahre alt, in Deutschland ist das Gesetz und so. Und ich kam meiner Mutter wirklich mit dem Gesetz. Ich so, Mama, wenn man 12 ist, kann man bis da und da. Und sie so, juckt. So, weißt du, deswegen. Und das war das Problem. Und dann war es aber so, dass ich im betreuten Wohnen, war es ja wirklich so, du bist 12 Jahre alt, du bist 13 Jahre alt, du darfst so und so lange draußen bleiben, du kriegst so und so viel Geld, Taschengeld und so. Das ist ja dann gesetzlich so, wow. I wanna stay here. Ja, und auch so, Jungs und Mädels wurden gleich behandelt. Und das war so in meinem Ding, war ich so, ja, perfekt. So möchte ich das gerne haben. Und dann bin ich da auch bis 18 geblieben. Also ich bin da komplett groß geworden. Ich bin davon mit 13, 14 eingezogen und mit 18 dann raus. Hab aber auch, du wurdest dann so, da gab's auch natürlich Regeln. Hm. Aber du wurdest vorbereitet auf dein Leben. Und zwar, wenn du irgendwie, wenn du dich gut benommen hast, wenn du zweimal in der Woche dein Zimmer aufgeräumt hast, hast du natürlich dann auch dein Taschengeld bekommen. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, dann hast du dann auch irgendwann mal ein eigenes Apartment bekommen, im selben Haus natürlich. Aber so war dann das Ding, dass du dann nach dem Apartment dann auch so, okay, cool, du bist jetzt nicht mehr in der Kerngruppe, sondern hast jetzt deinen eigenen Haushalt, bekommst dann 35 Euro, musst das natürlich alles auch belegen und so, ne? Und dann musst du von diesen 35 Euro dir für die Woche was zu essen kaufen. Also die bereiten dich wirklich aufs Leben vor.
Voll interessant, das ist eher so ein Belohnungsprinzip statt einem Bestrafungsprinzip, was du zu Hause hattest.
Ja, 100%, weil da war es halt eher so, dass du nur Kohle bekommen hast, wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast. Und das mit den ganzen Etats war es ja wirklich so, du wusstest, du arbeitest darauf hin, dass du ein Apartment bekommst, wo du dir nicht mal mit den ganzen Kindern ein Badezimmer teilst, sondern du hast dann natürlich noch mehr Rechte. So, und das war natürlich für mich das Allerbeste. Ich konnte dann auch zeigen, hier, ich habe hier gekocht für die Gruppe, du musstest auch einmal in der Woche kochen für die anderen und so. Und es war halt einfach ein gutes Konzept für mich, so zu leben. Also ich mochte das und so bin ich dann sozusagen auch groß geworden. Also die eine Hälfte mit meiner Mom sehr streng und die andere Hälfte in einem betreuten Wohnen. Und ich glaube, deswegen bin ich so geworden, wie ich bin.
Okay.
Habe ich irgendwie das Gefühl.
Spannend. Mhm. Wie bist du dann wieder mit deiner Mom näher gekommen? Ihr hattet Kontakt eben durch auch noch andere Expertinnen oder, und dann?
Ja, genau. Also dort war es halt immer so, die ganze Zeit mit einem Hilfeplan gespräch. Da war immer ein Therapeut dabei.
Ja.
Jemand von dem Jugendwohnheim und dann auch immer mein Onkel, der dann sozusagen übersetzt hat.
Ah.
Der ist sozusagen der Anwalt von meiner Mama gewesen, weil er immer natürlich alles übersetzt hat, was meine Betreuer meiner Mama gesagt haben. Und so ging das dann weiter, bis ich 18 war und dann irgendwann mal bin ich ja dann nach Berlin. Und dann war da erstmal gar kein Kontakt, weil ich war dann erstmal in meiner Welt, Berlin-Welt. Und irgendwann mal mit 25 oder so, als meine Schwester schwanger geworden ist, kam dann wieder der Kontakt. Meine Schwester war schwanger, hat gesagt, hey, du bist Tante. Und ich war so, oh mein Gott. Und dann kam einfach der Kontakt und dann war eigentlich so, Mama hat dann dieses Kind gesehen und war dann so, oh mein Gott, macht mal alle Kinder. Und jetzt erwartet sie Enkelkinder von uns allen. Aber es ist einfach so, hey, du lebst dein Leben so, wie es ist. Ich lebe mein Leben so, wie es ist. Sie guckt voll viele Sachen von mir auf YouTube. Sie gibt immer meinen Namen an, guckt, ob irgendwelche neue Videos rausgekommen ist. Ruft dann auch immer an und sagt so, wann kommt denn das, was du gestern gedreht hast? Ich so, Mama, das kommt in einem Monat. Oder so. Die ist dann auch immer sehr hyped und so. Aber sie kommt mit auf Festivals, auf Konzerte. Die hat schon alles mitgemacht. Also wirklich, sie ist mit mir auf einer Gay-Party gewesen.
Oh, hier in Berlin?
Alles ja,
hier
in Berlin. Und es war auch wirklich witzig, weil wir nach der Party sind wir dann zu mir nach Hause. Und kennst du diesen Moment, wenn du nach einer Party, und wir haben halt, ich trinke eigentlich keinen Alkohol, aber allgemein gar nicht. Und wir sind dann aber nach Hause. Und kennst du diesen Moment, wenn man getrunken hat und mit seinen Freunden dann nach Hause kommt und dann alle in der Küche stehen, dann noch die Reste?
Snacken, ja.
Sowas haben wir gemacht.
Oh mein Gott.
Wir standen dann Bonding. So, oh, ich hab Hunger. Ich so, Mama, ich hab auch noch Hunger. Und dann standen wir da. Und das Geilste ist, wenn du mit deiner Mutter in der Küche stehst, dann macht die noch was richtig Heftiges morgens früh um 5 Uhr morgens.
Oh, ich liebe es.
Voll lecker. Und ich war so, oh, ich hab auch so. Und sie so, ja, ich mach noch. Und dann so, man und so, lecker. Oder noch schön gegessen. Wie so zwei BFFs machen einfach nach einer Party. Deswegen, also Zeit ich bin so schlecht mit deutschen Sprichwörtern.
Ich auch, Zeit heilt Wunden, sowas?
Ja, nein. Ja, doch, den nehme ich. Ja.
Den nehmen wir, okay. Zeit heilt alle Wunden. Dann
ja, aber wirklich.
Ich bin noch viel schlimmer mit so Redewendungen als du, I promise.
Nee, nein, nee, ich mach die mal falsch.
Ich auch. Ich sag auch immer, nicht den Kopf in die Erde stecken, also nicht den Kopf in den Sand stecken. Ach, so. Ach egal. Das ist, man weiß, was gemeint ist, oder?
Everyone knows.
Deine rebellische Jugend hat aber auch ein Ende gefunden, als dein Opa damals gestorben ist.
Ja.
Was hat das denn verändert?
Also als erstes hat das verändert, dass wir familiär alle so auf dem Ding waren, so ey, lass mal jetzt nicht irgendwie mit Streit unsere Zeit vergeulen. Lass mal lieber ein bisschen Zeit verbringen, weil mein Opa war ja sozusagen auch mein Vater, weil, also er ist ja der Vater von meiner Mama, aber er war einfach die ganze Zeit für uns da. Er hat so uns durch den allerersten Schnee, den wir jemals in unserem Leben gesehen haben, von Asylheim zu Asylheim getragen und so, mich und meine Geschwister und so. Er hat wirklich extrem, dieser Mann hat wirklich alles für uns getan. Und da war so ein Ding so, ach krass, voll schade, weil mein Opa ist genau eine Woche vor meinem allerersten Sixen-Auftritt gestorben. Und das war so traurig, weil ich das nicht erfahren habe, nämlich weil auch alle dachten so, ey, lieber sagen wir ihr das nicht, weil nicht, dass sie dann den Auftritt absagt, weißt du? Und dann wurde es mir doch 2 Tage vorher gesagt und natürlich habe ich dann den Auftritt durchgezogen und bin dann direkt nach dem Auftritt in Zug eingestiegen und direkt zur Beerdigung. Und da dachte ich mir so, boah, voll schade, dass er es nicht gesehen hat. Also er hat die ganze Arbeit davor gesehen, ich habe ihm gesagt, ey, ich mache gerade ein Album und ich mache gerade Musik, ist jetzt nicht mehr so die Mucke, die ich vorher gemacht habe, weil die waren alle sehr schockiert von mir, als ich bei den toten Crackhuren im Kofferraum Musik gemacht habe. Da war meine Mama wirklich so, da wollte die auch in der Zeit auch nicht viel mit mir zu tun haben. Die war so, warum muss man so dieses Teuflische und es, aber das Ding ist, sie hat halt nicht so auf die Texte gehört. Das war einfach nur so das Aussehen, der Look und so war so ein bisschen so dirty und so Punkrock. Also, willst du einer Frau aus Eritrea hier Punkrock näher bringen. Also da würde ich natürlich sagen, oh Gott, das hat irgendwas mit dem Teufel oder so zu tun. Aber auf jeden Fall, die waren alle nicht so begeistert von den toten Crackhuren im Kofferraum. Und deswegen fand ich es so schade, dass er nicht sehen konnte, weil er das gerade angefangen hat, dass er nicht sehen konnte, was dann mit Sixten dann rausgekommen ist. Vor allem so, das ist da eher was, wo die Leute uns einfach für unsere Art gefeiert haben, weißt du? So, und die Art, wie er die auch eigentlich von mir kennt, so wie er mich eigentlich kennt. Bei den Crackhuren würde ich eher weniger sagen, dass es so identifizierbar ist mit mir. Aber bei Sixten war es ja voll meine Persönlichkeit. Alles, was ich da gemacht habe, war einfach full Sixten so. Und das kannte er ja vorher schon. Nur ich hätte gerne gesehen, dass er das sieht, dass da ich damit Erfolg habe, weißt du? Aber der guckt ja jetzt von oben zu. Deswegen.
Voll schön.
Ja.
Deine Punkband, bei der du dann beigetreten bist, als du ein Teenie warst, die hieß Die Toten Crackhuren im Kofferraum.
Ja, The Toten Crackhuren.
The Toten Crackhuren im Kofferraum.
Ja.
Wild. Wer ist auf diesen Namen gekommen?
Eine von den Mädels. Also ich glaube Luise Fuckface oder Schrippe McIntosh. Das waren die Gründerinnen von
Luise Fuckface. Geil.
Die hat sich dann umbenannt in Funface, weil das überall immer zensiert wurde.
Okay, got it.
Genau. Also da war es halt wirklich, da muss ich auch echt sagen, da war echt so pure Provokation, yeah. So, ja. Nur mit Sixten war es eher so durchdacht. Weißt du? Also da war es eher so, ich wollte diese ganzen Themen ansprechen bei Sixten. Ich wollte dieses, ach, also das Verrückte daran war eher so, auch wegen Thema Regeln brechen,
yeah.
Du kommst ins Rap-Game, ja, yeah. So, und dann habe ich dann lieber so einen Pulli angehabt, ne, und dann den auch immer so gerne zugemacht, so. Und dann wie so, oh, Kampflesbe. Und dann so, okay, alles klar. Dann so, oh, Schlampe.
Fuck.
Was wollt ihr? Weißt du, ja. Was ich meine? Also so ist es zu viel und so ist es dann. Es war einfach, da habe ich so gemerkt, so, oh mein Gott, egal was du machst, es reicht nicht. Also mache ich einfach meinen Weg. Wie ich den mache. Also es wird immer irgendjemand aufgehen. Ich werde niemals versuchen, absichtlich Leute sauer zu machen oder sonst was. Aber natürlich, ich reagiere auf Sexismus und sowas mit dollen Sarkasmus. Dann schreibe ich halt einen Song, darüber, dass ich keine Rechte habe und Männer mir die Rechte nach Millionen Jahren erst gegeben haben und so. Ich mache mich dann halt eher so auf die Art und Weise drüber lustig. Und das, dann habe ich so gemerkt, oh, das ist meine Art und Weise, wie ich gerne Männer ärgere. Ohne sie natürlich jetzt dolle provozieren zu wollen. Das war einfach nur so den Spiegel hinhalten und zu sagen, ihr seid schon auch, also so, ihr seid alle aus einer Mumu gekommen. Ich weiß gar nicht, warum ihr die so hatet, weißt du? Und ich weiß auch, bei manchen denke ich mir so, würdet ihr wirklich so reden, wenn eure Mutter neben euch stehen würde?
Oder euch das, das eurer Mutter auch so sagen, was sie teilweise Frauen an den Kopf werfen.
Genau, das würden die nicht.
Ja, stimmt.
Würden die nicht. Und dann finde ich es einfach weird, wenn ihr sagt so, ich habe nur Respekt vor meiner Mutter, aber nicht vor anderen Frauen. Weird.
Hm.
Alles sehr weird.
Sehr weird. Sollten die Menschen mal hinterfragen an sich.
Ja.
Als du bei Sexton auch gerappt hast, habt ihr schon damals antirassistische und antisexistische Texte herausgebracht. Du sagst in deinem Buch über die Zeit, die Leute waren es nicht gewohnt, dass Frauen sagen, was sie wollen und wie sie es wollen. Ihr habt mit diesen Texten so viele Tabus gebrochen. Wen wolltet ihr mit eurer Musik eigentlich empowern? Oder also was hattet ihr so für Fans?
In allererster Linie war es ja, du sitzt vor deinem Handy, ich schreibe immer auf meinem Handy meine Texte.
Ah, nice.
Und du bist dann ja in der Szene und dann postest du irgendwas und dann auf oder irgendein Hip-Hop-Portal postet über dich und dann siehst du da irgendwelche Kommentare. So von wegen so, oh, die sollen mal in die Küche, die können gar nicht rappen und so. Das war dann so, oh, warte mal, ich soll in die Küche, warten, dann rappe ich was über die Küche. Ganz einfach. So. Und das war so das erste Ding. Es war immer so dieses, du hast im Rap ja immer diesen unsichtbaren Gegner, ja.
Mhm.
Aber der ist gar nicht so unsichtbar, weil der steckt eigentlich in jedem Kommentarzeile, steckt irgendjemand, der dann einfach ohne Sinn dich einfach hatet, weil du eine Vulva hast. Weißt du, was ich meine? Und das ist so, wo ich mir denke, so, warum? Du gibst mir nicht mal Gehör, du hast dir nicht mal die Chance gegeben, also du hast mir nicht mal die Chance gegeben, mein Album zu hören, so. Und feierst aber zeitgleich irgendwelche Rapper, die nicht mal ihre Songs selber schreiben. Also, und dann denke ich mir so, das ist ein bisschen unfair, das ist ein bisschen unfair. Dann die Zeit, die ich im Studio verbracht habe, dass ich diesen Text schreibe, hör dir den wenigstens an. So scheiße ist er nicht so. Und deswegen, und das war dann einfach so, das war die erste Motivation. So, das zu schreiben, zu sagen, Habibi, ich habe meine Daseinsberechtigung, es tut mir leid, so. Aber wer bist du überhaupt, so? Und das fanden, glaube ich, dann einfach, da haben sich, glaube ich, sehr viele wieder gesehen einfach und dachten sich so, ach nice, die spricht mir aus der Seele. Und so kam auch wirklich so der Input auch für die Songs und alles. Und wenn du die auch noch so sarkastisch machst, die werden so sauer. Oh mein Gott, wie viele Hassnachrichten ich bekommen habe wegen meinem Song Eine gute Frau. Und es ist so...
Provokation war für dich das, oh mein was dich Gott. Auch dann getrieben hat.
Voll, geil. Voll. Weil ich denke mir so, wenn du mich ärgerst, ärgere ich zurück. Und dann können die ja nicht viel machen. Oder die machen jetzt auch einen Diss-Track gegen mich so. Aber der wird bestimmt, hört keiner.
Und waren das dann überwiegend Frauen, die euch dann immer wieder bei Konzerten besucht haben?
Frauen und Gays, I love ya.
Mhm.
Also bei eigentlich so die ganze Rainbow-Community so, war wirklich so, steht immer noch hinter mir, würde ich sagen. Und auch viele... Viele Mädels, aber auch viele muslimische Mädels, viele muslimische Jungs. So viele, die irgendwie auch aus Eritrea kommen, die selber so aufgewachsen sind wie ich. Viele, die Geflüchtete sind. Und so viele Leute, die mir randomly einfach Nachrichten schreiben und dann sagen, hey, das. Deswegen, ich glaube, ich ticke so sehr viele Boxes ab. Und dadurch schreiben mir dann halt einfach extrem viele Leute. Und dann... Einfach ein richtig gemischter, bunter Haufen, wenn du auf mein Konzert kommst.
Super wirklich. Nice. Und wie hat die Musikszene reagiert, als ihr so erfolgreich wurdet?
Ich kann es gar nicht gut einschätzen. Ich weiß es nicht. Ich denke schon, dass sie, weil bis heute sehr, sehr viele Leute sagen, ey, es gab niemanden, der so war wie ihr.
Hm.
So, und das kann ich auch auf irgendeiner Seite verstehen, weil es echt so, Sixten war einfach so ein Ding. Das gibt's einfach nicht doppelt. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall was verändert, so. Vielleicht auch ein paar Türen eingetreten, die schon vorher aufgemacht worden sind von ganz, ganz vielen anderen Rapperinnen. Aber auf unsere Art und Weise, würde ich mal sagen. Und ich glaube, ganz, ganz vielen Leuten hat das gefallen. Vielleicht nicht so vielen Dudes, die jetzt eigentlich so genau die wir ansprechen, sozusagen, so. Ich glaube, die haben ein bisschen Arschwasser gehabt, als wir dann angefangen haben, über sie zu rappen. Aber jetzt denke ich mir einfach so, es sind gerade so viele, also ich kenne gar keinen Rapper mehr in meinem Kopf, weil es so viele heftige Frauen sind, die einfach viel, viel besser sind. Also es tut mir leid, aber die riechen besser, die sehen besser aus, die machen bessere Musik. Es ist so wirklich, und dann merkt man halt, was man so bei einem männlich gesehenen Rapper auf dem Konzert bekommt. Gar kein Outfit-Change, peinlich. Also auch die ganze Zeit nur mit den Hip-Hop-Armen und so, peinlich. Also wir wollen ein bisschen mehr. Also so, und dann hier Feuer und Luft, oh, CO2, okay. Haben wir überall schon mal gesehen, weißt du, ich meine. Und nicht mal eine Band auf der Bühne, peinlich. So, und deswegen, und wir haben schon, was das angeht, gewonnen. Jetzt gerade Zeitalter der Choreos, der einfach hot twerken auf der Bühne und alles, da können die echt nicht mehr mithalten. Da müssen die wirklich bessere Texte schreiben und so.
Liebe ich. Aber die Musikszene ist immer noch relativ sexistisch. Ist einfach so.
Ist es leider Gottes. Aber also jetzt allgemein Musikszene, sagen wir jetzt auch nicht nur Rap, sondern auch Schlager, bla bla bla, alles ist einfach sexistisch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gerade so die ganze Welt betrifft, auch in der Schauspielszene, Sexismus, in der Musikszene, egal in welchem Bereich, müssen wir einfach weiter immer noch kämpfen. Es ist einfach so. Es ist gerade jetzt, aber das Gute ist halt, dass es so, dass wir viel mehr Reichweite mittlerweile haben. Vor 10 Jahren hättest du das eigentlich nicht so sagen können. So, vor 10 Jahren haben wir gesagt, oh Gott, ist doll schlimm mit Sexismus und so. Aber ich finde schon, dass es ein bisschen besser geworden ist. Und dass so eine Leute zum Beispiel mittlerweile auch, wenn sie was richtig Schlimmes machen, gar keinen Fuß mehr hier in der Szene. Also so, wenn es jetzt wirklich jemanden geben sollte, der jetzt ganz, ganz eklig ist und ganz schlimme Sachen Leuten angetan hat, wie zum Beispiel à la R. Kelly oder sonst was, dann weißt du jetzt 100%, diese Menschen,
canceled,
die haben keine Chance mehr. So ein Harvey Weinstein und alle so eine Dudes, die halt ihre Macht ausgenutzt haben. So, weißt du? Diese Menschen werden nicht mehr lange unter uns weilen, sage ich jetzt mal, weil die einfach keinen Job mehr finden, weil Leute sagen, oh nee, mit dem möchte ich nicht mehr arbeiten. Und das feiere ich so.
Meinst du, ich habe das Gefühl, dass es immer noch so ein Machtgefälle gibt und dass ganz viele Männer immer noch geschützt werden, die sich auch richtig scheiße verhalten und bei denen es ganz klar ist, dass das absolute schlechte Menschen sind und trotzdem haben sie irgendwie in den Medien ihre Präsenz.
Ja, das stimmt leider.
Und alle schweigen um sie herum.
Das stimmt leider. Weißt du, was das Problem bei der Sache auch noch ist? Geld. Geld ist einfach das Problem. Weil wenn man so bei dem Harvey Weinstein-Ding sieht, merkt man ja halt auch so, dass nur gestandene Schauspielerinnen sich dazu geäußert haben, weil sonst wäre es nämlich gewesen, ah, sie will Fame. Und dann so, ach, warum soll ich jetzt über so eine Sache Fame haben wollen? So. Und das ist das Problem, dass das Geld einfach, was das angeht, die ganze Zeit regiert. So. Und
sexistische Stereotypen, ja. Das ist einfach so. Und auch in der Comedy-Branche, ganz ehrlich, was alles da für Menschen unterwegs
schlimm.
Wirklich schlimm. Siehst du dich eigentlich als Vorbild?
Oh Gott, will ich gar nicht, weil ich echt so manchmal denke ich mir so, ach, warum? Möchte ich nicht.
Aber du sagst ja auch selbst, ihr habt auch mit Sixten so Türen eingetreten.
Ja, in der Hinsicht so musikalisch und sowas so, aber so zum Beispiel so Vorbild zum Beispiel für, wie ich jetzt so meinen Alltag meister, wenn ich jetzt so, oh Gott.
Ja, okay, wie du aufs Klo gehst, das
meinst ja, klar, aber dann so, hey, ich werde jetzt diese Woche mal Sport durchziehen und dann so, ach, oh, und dann wieder nicht und dann so, oh, so eine Sachen zum Beispiel oder zum Beispiel dieses, ey, ich werde jetzt einen Monat lang das und das machen und dann ziehe ich es halt, dann, das ist halt so eine Sache, so, jetzt mein größtes Ding ist, ich werde es jetzt einfach aussprechen, weil dann ist es raus, Steffi.
Okay, was kommt jetzt? Warte, ich nehme einen Schluck Wasser. Was
okay, ich muss es jetzt einfach öffentlich machen. Führerschein. Ich muss ihn einfach fertig machen. Ich muss ihn fertig machen so. Und ich habe ihn vor 2 Jahren angefangen. Dann konnte ich habe Theorie alles fertig gemacht. Praxis hatte ich so dolle Angst. Dann habe ich es nicht gemacht und so. Und jetzt ist es draußen.
Jetzt musst du es machen.
Ich muss es machen. Ich muss es machen. Einfach damit ich Chili durch die Gegend fahren kann, die kleine Prinzessin.
Wow, aber Girl, das ist ja nicht die Vorbildfunktion, die du in der Öffentlichkeit hast, also ob du jetzt Sport machst oder deinen Führerschein machst, das macht dich doch nicht aus.
Ja, aber die sehen das doch alles. Das ist ja das Ding. Das ist ja dann so bei Instagram so, hey, was machst du für ein Workout? Hey, was benutzt du für ein Make-up? Und ich habe so, oh Gott, wenn die wüssten, dass ich nicht mal abends manchmal die Schminke abmache.
Schlechtes Vorbild.
Ja, das ist einfach so, nein, oh mein Gott, bitte frag mich nicht, was ich Skincare benutze. Oh, ich halte mich gar nicht dran jeden Abend und so. Und das ist so, dann ist so Pressure. Kennst du es nicht, wenn Leute sagen so, oh, du bist mein Vorbild. Und dann ist es, nein, nimm das zurück.
Ja, aber dann versucht es mal aus dem Blickwinkel zu sehen, was eure Texte auch verursacht haben, wie viele Menschen die Texte inspiriert haben.
Ja, schon. Auf jeden Fall. So, das ist so, wo ich mir denke, so, boah, hoffe ich auf jeden Fall, dass da so ein paar Leute sagen, so, ey, krass, das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben, hat mir Mut gegeben, dass ich mal meine Meinung gesagt habe und so. Das auf jeden Fall schon. Vor allem ist es so für mich so, ich werde richtig rot, wenn jemand schreibt so, oh, Nora, du hast mir voll viel Selbstbewusstsein gegeben. Und dann, nein! Stop it! Stop it! Das ist schon sehr, sehr süß. Das, dann denke ich mir immer so, oh Mann, das hast du dir selber gegeben. Ich war nicht mal da. Also, du hast es dir selber gegeben. Das war schon immer drin so. Und keine Ahnung, du hast dir dann einfach so gedacht, okay, ich mach's jetzt auch so wie sie. Und dann hast du es gemacht. Aber es war schon die ganze Zeit in dir drin. I did nothing. You did that.
Ein bisschen Credit darfst du dir schon geben.
Ja, es ist verrückt, wenn jemand das sagt. Und ich habe mir so, boah, krass. Ein tolles Kompliment einfach.
Ja. Ja. Aber auch wie zum Beispiel in deinem Song Eine gute Frau, deines 2023 erschienenen Albums Period, greift ja auch Sexismus und Genderstereotype auf. Und es geht unter anderem um die Enttabuisierung von Periode und die anhaltende Gewalt gegen Frauen. Und das ganze Album ist eine Ode an den Tabubruch, ne? Also welche positiven Seiten hat denn das Regelnbrechen?
Eigentlich mehrere Seiten, weil im Endeffekt so dir, also erstens, woher kommen diese Regeln? Das ist ja noch das Ding. Es gibt ja auch so Sachen, die so von vor keine Ahnung wie vielen Jahren von irgendwelchen Männern gemacht worden sind. So, ja, und mittlerweile haben wir uns extrem verändert. Die Sprache hat sich verändert, wir haben uns weiterentwickelt, die Menschen haben sich weiterentwickelt. Deswegen muss man erstmal schauen, ist das gerade wichtig, ist das gerade eine dolle Regel oder schränkt mich das gerade in meinem Sein einfach nur ein? Und da muss man für sich selber entscheiden, ist das jetzt gerade, natürlich, wenn da jetzt steht, bitte nicht anfassen, ganz viel Strom auf dem, natürlich fasse ich da nicht
kein
an.
Kein Trinkwasser, also, erstmal trinken.
Kein Trinkwasser. Erstmal in Thailand ein ganzes Glas Tap Water trinken. Ja, nee, so auf jeden Fall nicht, aber dann denke ich mir so, ey, manchmal gibt es auch wirklich Regeln, die dann gebrochen werden sollten. Und das sollte man selber für sich dann einfach entscheiden. Ich meine, wir haben alle so eine emotionale Intelligenz und auch eine allgemeine Intelligenz, dass wir dann sagen können, ey, das mache ich jetzt und das mache ich jetzt nicht so. Und deswegen, ja, manchmal, also es muss echt, es ist schwer, das so zu sagen eigentlich.
Aber jetzt so bei Themen wie zum Beispiel Periode, was ich auch, ich gebe dir vollkommen recht, schon alleine wie es auch in den Medien betrachtet wird, dass in manchen Werbungen immer noch so blaue Flüssigkeit verwendet wird auf so einem Period-Ding, weil Periode dann eklig ist und weil man das nicht richtig zeigen kann und rot ist ja auch eh.
Aber wer hat uns dazu gebracht, dass es eklig ist?
Ja, wahrscheinlich nicht wir Frauen.
Aha.
Aha.
And that's it. Und deswegen ist dir das schon mal passiert, bestimmt. Du bist im Club und dann merkst du, oh nein, Alter, ich krieg meinen Tage dann. Und dann fragt man so, ey, ganz heimlich. So, Junge, was sind irgendwelche Drogen, dass du das jetzt so machst? Und nein, das ist einfach nur ein Tampon. Da gibt's irgendwelche Leute, die stolz auf Toilette laufen wegen irgendwelchen anderen Sachen und du hast einfach ein blödes Tampon in der Hand und du versteckst das im Club, weil du willst ja nicht, dass irgendjemand weiß, dass du ein Tampon benutzt.
Ja,
why?
Ja, ist so.
Warum? Oder ein Tampon liegt irgendwo auf dem Boden. Das ist mir schon mal passiert und das war echt vor kurzem sogar. Ich sag jetzt mal, vor 3-4 Jahren, es war irgendwo in einem Club, Prince Charles, irgendwas. Wir rennen durch den Club und dann liegt da ein Tampon auf dem Boden. Dann sehe ich nur von gegenüber kommen so zwei Dudes und einer kickt das weg und sagt so, ha, ein Tampon und kickt das so weg. Und keiner wollte es ja aufheben, weil das kann ja niemanden gehört haben und so. Und da denke ich mir so, ey, es ist einfach nur ein Tampon. Manchmal, wie ich nach einem Tampon fragen muss und dass wir das alles so heimlich machen, ist ein bisschen zu übertrieben. Warum ist das so? Weil irgendein Dude gesagt hat, dass er es eklig findet.
Ja.
Es gibt keine Frau, die sagt, oh, eklig.
Ja, ist so. Also Regeln brechen kann auch einfach viel helfen und kann Sachen enttabuisieren. Und ganz ehrlich, das Gefühl wollte ich auch mit meinem Podcast vermitteln, dass ich hier mit Menschen sprechen kann über Themen, die in unserer Gesellschaft einfach nicht genug Raum einnehmen. Und deswegen finde ich das auch eine Art von Rebellion, ob kleiner oder größer, es ist jetzt dahingestellt, aber es ist einfach eine Bewegung in die richtige Richtung für mich. Und ich habe das Gefühl, das machst du halt mit deinen Texten auch, dass du so bist, ey, diese Regel, die passt mir nicht, die passt unserer Gesellschaft nicht, die brechen wir jetzt auf.
100%.
Liebe ich.
Hey, nochmal eine Frage, das interessiert mich jetzt mal sehr. Ist Stillen in der Öffentlichkeit erlaubt oder ist das auch etwas, was man nicht darf, weil die Brust ja draußen ist? Das würde mich gerne mal interessieren.
Ich sag dir eins, wenn ich Mom bin, bin ich hier ja, so. Aber sowas von.
Ja, ja.
Wirklich. Also ich glaube, dass viele da nicht sehen wollen. Ich weiß noch, ich war in einem Restaurant und da hat eine Frau gestillt und dann saß da ein Pärchen und dann haben sie sich die ganze Zeit unterhalten, wie das ja gar nicht geht, dass man hier in einem Restaurant ein Baby stillt. Bro, du isst. Darf das Kind nicht essen hier?
Die haben wahrscheinlich auch nur Champagner zum Dings bekommen, Alter, als sie da als Kinder. Ich verstehe das nicht. Es ist für mich so das Schönste auch, ne? Also ich finde das sowas von schön. Egal wo, und ich sehe das auch immer dann, wenn Frauen ihre Kinder stillen, dass sie dann auch extra ein Tuch rüber machen. Nicht wegen uns.
Nee.
Nicht wegen uns, sondern wegen Jungs.
Ja.
Und deswegen, so, wo ich mir denke, so, warum? Du musst eigentlich gar nicht dein, also es ist für mich das Normalste der Welt.
Das Natürlichste.
Und das Schönste der Welt. Dein Kind hat Durst. Willst du das Kind jetzt irgendwie bis da hinten irgendwie verdursten lassen? So, nein, du willst es jetzt stillen und es schreit. Oder ist euch das lieber, dass das Kind die ganze Zeit schreit? Können wir auch haben. Können wir auch machen von mir aus, Leute. Oder mir schön schrei.
Ja.
So, verstehe ich einfach nicht. Aber das ist so, wenn es verboten wäre, dann sage ich ganz ehrlich, dann take me to jail, Alter. Weil ich werde mein Kind nämlich draußen auf jeden Fall so mit raushängender Titte werde ich stillen.
Denkst du aber, es gibt auch Regeln, die gut und wichtig sind, die man so beibehalten sollte?
Ja. Im Straßenverkehr, 100%. 100%. Das ist wirklich einfach Trauma. Also, aber jeder, der in Berlin wohnt, weiß einfach, Autofahrer, Fahrradfahrer, Busfahrer, Straßenverkehr.
Es ist wild. Es ist auch wirklich hektisch. Und man muss da einen Stresspegel aushalten können. Du hast ja schon gerade gesagt, dass du Nachrichten bekommst, die rassistisch und sexistisch sind. Mhm. Und du hast dich auch dazu entschieden, diese Messages auf Social Media zu teilen. Welchen Anteil hat Social Media an der Verrohrung unserer Gesprächskultur? Was denkst du? Weil es ist ja schon der Wortlaut, der dort stattfindet.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, der überträgt sich auch so auf die reale Welt, vor allem momentan.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist leichter für Leute, die im Internet zu beleidigen oder so. Und so wie es den Leuten so leicht fällt, dann einfach so irgendwelche Beleidigungen über Instagram oder sonst was zu schreiben, so hole ich mir sozusagen mein Backup auch von Instagram. Das heißt, wenn ich dann so etwas ohne Namen natürlich poste, ja, in meinem Feed-Post und so wie dann Leute auf dieses Kommentar, was mich eigentlich verletzen sollte, dann darauf reagieren, dann ist es auf einmal so ein Aufbau für mich. Es ist eher so, dann ich lese mir dann so gerne Kommentare durch. Das ist wirklich, das ist sehr witzig. Ich habe auch wirklich die witzigsten Fans, was das angeht. Und wenn dann irgendein Hohlkopf dann irgendwie irgendwas geschrieben hat. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich Sachen poste, dass sie dann extra dann irgendwelche Sachen. Aber man kann halt auch, also man kann das gar nicht kontrollieren. Also wenn ich jetzt weniger poste, heißt es jetzt nicht, dass ich jetzt weniger beleidigt werde und sonst was. Es ist einfach randomly schreibt dann jemand, ich will Sex mit dir. Also weißt du, das würdest du auf der Straße niemals sagen, wenn du vor mir stehen würdest. Aber es ist dir locker über die Lippen gekommen, als du bei Instagram warst. Und für mich ist das dann einfach irgendwie ein Ding, was ich mir sozusagen zurückhole, ist, dass ich mich mit meinen Fans gemeinsam über diese Person lustig mache. Ich brauche den nicht zu verlinken, weil im Endeffekt weiß ich, diese Person kommt auf mein Profil und sieht, dass seine Nachricht schön eingerahmt ist und als Post von mir gemacht wurde. Und dann das Erste, was der macht, ist natürlich in die Kommentare gehen. Und da ist, glaube ich, jeder Kommentar ist einfach witzig über diese Person. Und das gibt mir dann einfach wirklich eine Genugtuung. Das hört sich wirklich schon an, aber es ist so
empowering.
Genau, und ich habe das auch meiner Therapeutin auch immer gesagt. Ich meinte so, das bringt mir was, wenn ich das mit meinen Freunden teile. Es bringt mir schon alleine was, wenn ich so, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Mädels, wo ich dann auch immer sage, ach, guck mal hier, der nächste Kandidat. Und dann lachen wir uns kaputt. Dann gehen wir natürlich auch auf sein Profil und denken so, wow, das ist ja nicht mal so, dass sie jetzt so Fake-Profile oder so. Nein, das sind Dudes, die dann so mit einem Schloss und Amelie, ihre Freundin und dann so, und dann die aber nebenbei so, ich denke mir, was denkt Amelie darüber?
Weiß Amelie das?
Nein, und so. Und da denke ich mir auch so mal so, soll ich so Patty sein und immer meine ganze Familie mal schicken, was du da schreibst? Und das ist eher das Problem. Dass alle so fein damit sind, dass man sowas schreiben kann im Internet und keine Sachen, rechtlichen Sachen danach passieren, weißt du? Und das ist so eher das Schlimme. Da denke ich mir mal so, keine Konsequenzen. Ob du jetzt irgendwelche Sachen geschickt bekommst, Fotos von Männern oder sonst was, ja. Es gibt nicht so, also das Internet ist einfach zu groß, als dass du, es muss schon wirklich was ganz, ganz Tolles sein. Also so, dass jemand mit dem Leben droht, dass wirklich dann die Polizei wirklich was macht. Weil ich habe schon viele Sachen angezeigt, sei es jetzt Dickpics, Beleidigungen und sonst. Es kam leider nie dazu, weil die finden die Leute ja nicht.
Ja.
Weil die ja hinter irgendwelchen Fake-Profilen sind. Und wo ich mir denke, so NSA hätte das in 2 Minuten geschafft. Also, so, ich meine, so, die finden ja sofort irgendwelche Leute, Hacker oder sonst was. Deswegen, da müsste man vielleicht einfach ein bisschen mehr Geld und Energie reinstecken.
Ja, aber es wird auch irgendwie immer extremer, habe ich das Gefühl. Und es gibt irgendwie schon so eine Verrohung von der Gesprächskultur aufgrund von Social Media. Und ich möchte hier an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass es Hate Aid gibt.
Ja.
Das ist zum Beispiel eine Anlaufstelle, wo man sich melden kann. Findet ihr dann auch in den Shownotes. Und da kann man sich melden, wenn man Hate oder auch ja sexistische Nachrichten bekommt.
Mhm.
Und das ist auch ja total besorgniserregend.
Wenigstens etwas auf jeden Fall, dass du auf jeden Fall weißt, dass du nicht alleine bist, den direkt schreiben kannst, die Beratung da holen und so alles. Habe ich auch gemacht mit den Fotos, die mir geschickt worden sind. Da gibt es auch so eine Seite, ich weiß nicht, wie der heißt, Dictation oder so, wo du einfach innerhalb von 2 Sekunden jemanden anzeigen kannst, der dir ein Bild geschickt hat.
Oh, mega.
Mhm.
Findest du, da gibt es jetzt zum Beispiel eine, ja, ein, es müsste Regeln geben? Weil da, finde ich, fehlen auf jeden Fall Regeln.
100%. Ich habe vor 2 Tagen das letzte bekommen. Und ich habe das aber dann öffentlich gemacht.
Ja.
Und ich war so, Leute, ihr könnt jetzt live dabei sein, wie schnell diese Person sein Profil oder seinen Namen ändern wird. Und das war einfach so eine, und das ist so random, das war einfach so ein Schuhplug. Für Nikes, für dies, das, hier, so eine Resell-Page. Hat mir erstmal Schuhe geschickt und dann auf einmal seinen Dudelsack. Und dann habe ich einfach nur geantwortet mit, hier ist der Brief von der Polizei. Ich habe dein Profil jetzt gerade angezeigt. Und den Brief muss ich jetzt eigentlich nur als E-Mail abschicken. Und dann wird einfach nachverfolgt, woher dieser Post kam und wer mir dieses Bild geschickt hat. Und innerhalb von 2 Minuten war ich blockiert, dann hat er das Profilname geändert. Also es muss auch auf jeden Fall ein Mann gewesen sein, 100%. Und ja, das ging ganz schnell. Aber dann haben mir Leute geschrieben, meinten so, ey, jetzt wo das Profil weg ist, kann man ja leider nicht mehr nachverfolgen, bla bla. Ich so, aber weißt du was? Der macht das nie wieder.
Mhm.
Der hat so Angst. Mhm. Der macht das nie wieder. Das reicht mir schon.
Ich habe auch schon überlegt, ob es eine zu große Regel wäre, wenn Menschen sich mit ihrem Personalausweis anmelden müssten bei Social Media. Aber
warum
ganz
nicht?
Ehrlich,
doch,
warum
aber
nicht?
Doch, 100%. Das ist doch das Beste.
Finde ich
also,
auch.
Also du musst ja auch so, bei irgendwelchen anderen Sachen musst du dich ja mit deinem Perso verifizieren.
Ja.
Warum nicht?
Ja.
Dann gibt es aber auch wieder, Leute verlieren ihren Perso alle paar Tage, Monate oder sonst was. So. Und deswegen ist dann auch wieder so, aber das ist eigentlich eine gute Idee, weil dann ist es einfach wirklich verified so und das hast du, glaube ich, bei TikTok auch, dass du dein Perso angeben musst so und das dann dein Profil sozusagen. Und da hätte man zum Beispiel auch das Problem nicht, dass es irgendwelche Leute unter, ab wie vielen Jahren darf man TikTok haben und sowas, Instagram?
Ich glaube 16.
Ja, und das ist dann perfekt, weil was willst du vorher auf dieser, vor 18, was wollt ihr hier? Was wollt
meinst
ihr alle?
Meinst du 18?
100%.
Okay, du wirst eine spießige Mutter.
Ja, aber soll ich dir sagen, warum? Weil ich einfach Angst vor Männern habe da draußen.
Ja, okay.
So, ich denke nicht, also ich denke mir so.
Aber wen wollen wir verändern? Die Frauen oder die Männer? Ganz ehrlich.
Ja, ich weiß. Ich weiß, Steffi. Aber weißt du, das Ding ist so, dann schütze ich da auch noch mehr, weil ich mir denke so, ey, oh, wir haben lange versucht, euch irgendwas beizubringen, aber anscheinend so. Und dann denke ich mir so, also so, das gilt aber für mich auch für Kinder und sowas. Ich finde, Kinder gehören nicht ins, also alle unter 18 gehören nicht ins Internet.
Ja.
Du hast auch selber, ich war wirklich erst mit, ist ja für jeden für sich so, aber erst mit so 23 konnte ich wirklich sagen, jetzt bin ich erwachsen. Mit 18 ist man noch nicht erwachsen. Mit 18 gefährlich. Du kannst Verträge machen und so.
Chili hat erstmal noch kein Social Media.
Ja, noch nicht. Doch, hat sie. Aber okay. Dann hat sie selbst entschieden und das macht sie auch selber.
Okay, verstehe. Liebe ich. Wow. Du schreibst als Künstlerin, ich habe nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine Aufgabe, da zu sein. Was genau meinst du damit? Nutzt du die Kunst auch so als Werkzeug für die Rebellion?
Ja, also nicht für die Rebellion. Ich glaube auch so, dass es ist so witzig, weil voll viele denken, dass ich so auch die ganze Zeit rebelliere, aber eigentlich verlange ich ja nur das, was die Typen auch haben.
Ja.
Weißt du? Und dann denke ich mir immer so, naja, also wenn du es mir einfach gibst, dann ist ja auch okay. Dann würde ich auch nicht die ganze Zeit so viele Songs so machen. Das ist jetzt mein drittes Album, Leute. Also so mittlerweile sollten wir schon irgendwie da angekommen sein und so. Ja. Ich möchte nicht darüber diskutieren. Wenn du sagst, dass du irgendwo in einem Song, dass du sagst, hey, ich mach die und die Olle klar, dann kann ich das auch sagen.
Hm.
Und mittlerweile sind wir dann beide Schlampen und nicht nur ich.
Liebe ich.
So, verstehe ich nicht so. Und jeder weiß, du hast Sex. Ja. Jeder weiß, wir haben alle Sex. Also warum so darüber, warum ist man eine Schlampe, wenn man Sex hat? So, weißt du?
Und wieso wird das bei Männern gefeiert und bei Frauen dann eher runtergesprochen und dann so, oder
Löwe,
beleidigt?
Du bist ein Löwe. Ach, ich bin kein Löwe oder was? Was bin ich denn dann? So, natürlich bin ich auch eine. Ich bin auch ein Löwe. So, gib mir das. Ich möchte das genauso. Und das ist halt das Ding. Ich will einfach auch dann same Treatment haben. So. Same Treatment. Das ist echt nicht viel verlangt. So.
Ja.
Und das ist das, worüber sich dann die Leute aufregen. Mhm. Dass ich dann dasselbe verlange. So, nein, das geht gar nicht. Und
voll.
So, finde ich einfach mittlerweile lächerlich. Und keine Ahnung, es gibt so viele geile neue Musik und es ist einfach so schön, dass es so mittlerweile so heftige Girly-Mucke gibt. Ich meine, ich liebe Charisma, ja. So eine tolle, ich liebe es alles. Das ist so für mich so, kennst du noch The Simple Life?
Ja, natürlich.
Das ist Charisma. Es ist einfach so, I love it. Das ist so classy und so, trotzdem so kitschig und so. Und ich liebe, dass so viel Musik gerade von jeder Ecke kommt und es ist einfach so geil. Wir haben jetzt diese Sachen, die man so in Amerika, so haben wir jetzt alles schon hier. So, I love it. Also es ist so viel Auswahl, was wir mittlerweile haben. Und jede Art und Weise. Dann hast du diese Bad Bitch, dann hast du diese Tussi Bad Bitch, dann hast du so die Gangster Girls und so. Und ja, ich bin sehr stolz drauf, was wir so mäßig so, was die ganzen Female Acts in der Szene so aufgebaut haben. Es ist echt toll geworden und ich freue mich da drauf.
Ist mega nice.
Ja.
Aber du bist ja nicht nur Musikerin, du bist auch Schauspielerin bei The Discounter. Ja, du trägst gerade den Pullover für alle, die zuschauen auf YouTube.
Oh! Ich hab den geklaut.
Wo sind die Regeln?
Aber es ist mittlerweile Tradition, weil die immer wissen, dass ich vom Set, wenn eine Staffel vorbei ist, dann nehme ich mir immer so ein Injection oder sonst was mit. Und das haben die auch gesehen. Und letztes Jahr wurde ich sogar gefilmt beim Clown, also wurde erwischt per Video.
Deswegen. Wie viel von dir steckt eigentlich in der Rolle, weil ihr habt gar nicht so richtig Skripts, ne?
Wir haben nicht.
Du das so richtig?
Nein, ich nicht. Okay. Also ich mag die eigentlich auch gar nicht. Also ich muss sagen, wenn ich in dem Supermarkt wäre, dann wäre Flora nicht meine Freundin. Ich denke, weil die ist einfach manchmal gemein zu Pina. Das ist so im Real Life eine meiner engsten Freundinnen. Also das ist voll witzig, dass wir im Spiel immer Beef haben und uns nicht mögen und sonst was. Aber im wahren Leben ist halt so, ach Mann, dann lese ich so wieder. Wir haben ein Drehbuch, da steht dann auch immer so, Pina und Flora streiten sich um das und das und das. Und wie wir da hinkommen, ist uns überlassen, aber wir müssen uns dann irgendwie streiten. Und dann stehen dann noch so 2, 3 Sätze, die wir noch mit einbauen sollten, aber auf unsere Sprache. Das ist schon
viel Improvisierung.
Ja, es ist schon sehr viel Impro, aber es ist auch geil, weil es immer auf den Spielpartner ankommt. Also so, wenn ich eine Szene mit Pina habe, also mit Clara, One Take. Wir sagen mal One Take Wonder, weil wir sind so gut auf uns so einfach eingestellt, dass wir echt schnell durchkommen und dass wir echt für eine Szene, wo dann so 15 Minuten geplant sind, einfach wirklich 3 Minuten brauchen und dann geht das halt. Aber ich würde sagen, dass ich und Flora, die ist mir zu gemein. Die ist wirklich gemein, weil so die Nora, also ich bin wirklich, was das angeht, sehr caring und würde niemals irgendwie jemanden mobben, fertig machen oder so und dann eher andersrum. So, und deswegen, die ist echt voll die Gemeine. Auch zum Jonas ist sie immer manchmal gemein.
Oh Gott.
Und, so, eigentlich wären das meine besten Freundinnen in der Serie. Ja, so, Pina und Jonas wären eigentlich die, mit denen ich in Real Life so viel zu tun haben würde. Aber Flora macht ja hier die ganze Zeit Fitner und ist die ganze Zeit auf Kriegsfuß immer so.
Ich wäre richtig gerne mit Jonas befreundet. Wirklich. Ja. Ich gucke gar nicht. Ich bin so, mein Herz geht auf.
Ja, einfach genau deswegen. Aber es macht sehr viel Spaß. Also wirklich, das ist schon das geilste Projekt, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Also von all den Schauspielsachen, aber natürlich auch Jerks, Christian, Shoutout an dich. Jerks war auch super. Da bin ich ja sozusagen, ich bin so in diesen Kreis dann reingekommen durch Christian Ullmann.
Mhm.
Und deswegen Jerks und Discounter war wirklich, ist wirklich ein Traum. Es macht echt sehr viel Spaß, auch mit Leuten zu arbeiten, die du liebst und so. Und da ist einfach, ja, ist sehr, sehr witzig.
Voll sweet. Eine letzte Frage an dich.
Ja.
Du hast schon viel erreicht. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Oh, was wünsche ich mir für die Zukunft? Einfach erstmal Frieden auf dieser Welt. Das ist so das Number One Ding, was mir wirklich echt Kopfschmerzen bereitet, wo ich mir denke, oh, überall brennt's. Ich will einfach nur, dass den Leuten gut geht. So, ich will einfach nur, dass jeder frei leben kann, egal welche Religion, welche Sexualität oder sonst was. Ich will einfach, dass die Leute leben. Also mir würde es einfach schon wirklich gut gehen, wenn diese ganzen Kriege beendet sind. So. Alles andere ist wirklich nur ein Plus. So, deswegen hört sich echt wirklich dumm an, aber Weltfrieden wäre mir einfach das Wichtigste auf der Welt. Sonst karrieremäßig, mir geht's gut. Ich habe geile Projekte, die noch dieses Jahr kommen. Ich konzentriere mich dieses Jahr auf Schauspiele, weniger auf Musik. Aber Musik mache ich dann auch wieder, wenn ich Bock habe. So. Aber ansonsten, ich bin mega happy. Mein Hund liebt mich, ich liebe sie. Ich wünsche mir, dass Chili reden kann. Das wäre der Knaller. Also wenn Chili sprechen könnte, das wäre echt der Knaller. Also ansonsten Weltfrieden. Number one.
Das war eine richtig schöne Antwort. So richtig aus dem Herzen. Danke.
Danke,
vielen,
Chefie.
Vielen Dank.
Unsere G-Tipps.
Wir haben eine ganz kleine Rubrik, die G-Tipps.
Oh ja.
Und da frage ich dich, ob du vielleicht einen Tipp hättest an die Community und vielleicht, also bezogen auf das Thema, vielleicht hilft dir auch die Frage, welche Regeln lohnt es sich zu brechen und was muss man dann aber trotzdem beim Regelnbrechen beachten?
Oh, einfach offen und ehrlich über Periode, über sein Sexleben. Und also man sollte nicht denken, dass man nicht über Sex reden darf, weil man eine Vulva hat. Also das ist eine Regel, die man ganz, 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 ganz locker brechen kann. Dieses, du darfst das nicht machen, weil dann bist du ein billiges Flittchen und eine Schlampe. Nein.
Ja.
Und im Endeffekt, die Leute, die das sowieso von dir denken, die werden das dann von dir denken. Und du kannst die dann auch nicht mehr davon überzeugen. Aber es kann dir wirklich am Arsch vorbeigehen. Weil das ist voll schlimm, dass dann Leute wirklich ihr Leben danach dann richten, weil die denken, nein, der und der denkt das und das. Fuck that shit. Diese Regel kann man auf jeden Fall brechen, dass du dir keinen Gedanken darüber machen sollst, wer was über dein Leben denkt, weil das ist dein Leben. Natürlich denkt eine andere Person anders, weil die ihr Leben anders leben würde.
Ja.
And that's it. Du musst selber einfach herausfinden, ob du damit cool bist, ob du damit leben kannst, ob das dich in dem Moment extrem juckt. Und wenn du merkst, dass dich irgendjemand dafür verurteilt, geh direkt zu deinen Freunden und hol dir Backup. Direkt. Lass dir einfach einreden von deinen Freunden, dass du die geilste Sau auf der ganzen Welt bist und dass natürlich dein Tanga hoch raushängen kann von deiner Hose. It's okay to do that.
Liebe ich. Danke für diesen Tipp. Dankeschön,
danke,
Nora.
Chefie.
Hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe so richtig während dem Gespräch gemerkt, I love her. She's amazing.
Habibi,
wirklich, ich konnte
too.
Richtig viel
Dankeschön.
Auch mitnehmen. Danke, danke,
vielen
danke,
Dank.
Nora.
Danke für die Einladung.
Danke, dass du da warst.
Danke.
Und noch danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch inspiriert. Uns gibt es auf allen möglichen Social Media Plattformen, also Instagram, TikTok, YouTube. Schaut gerne vorbei und lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von der Folge haltet und ob ihr noch weitere Ideen oder Vorschläge habt für die nächsten Folgen mit Themen oder ja, Gästinnen. Also wir sehen uns nächste Woche Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Lange. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
Huhu, Kuckuck, ich bin's, Micky Beisenherz. Die Welt hat auch in diesem Sommer keine Pause gemacht, aber wir von Apokalypse und Filterkaffee sehr wohl. Die ist aber jetzt vorbei. Seit Montag sind wir wieder auf Sendung für all diejenigen, die am frühen Morgen ab 5 Uhr morgens gut informiert in den Tag starten wollen, aber über die wichtigsten Meldungen und das, was der Tag so bringen wird, hinaus auch das Gefühl haben wollen, dass man bei der Lage nicht unbedingt die Decke über den Kopf Knopf zieht, die Rollladen runterlässt und sagt, da brauche ich ja gar nicht erst vor die Tür zu gehen. Wir sind also wieder da für ein bisschen gute Laune, für sehr, sehr viel Information, Einordnung und gewisse Extra, von dem ich jetzt auch nicht genau sagen kann, was das eigentlich ist. Wir freuen uns auf euch. Wir, das sind Jasmin Embarek, Jagoda Marinic, Niki Hassania, Markus Feldenkirchen und ich und viele, 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 viele tolle Gäste, die auch nach diesem Sommer euch den Rest des Jahres begleiten werden. Also Apokalypse und Filterkaffee ist ab sofort wieder am Start. Seid uns gewogen, bleibt uns gewogen, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Also bis denn. Ciao. Tschüss.